Anfahrer. Deine Auseinandersetzung mit patriarchalen Geschlechterrollen schien schon auch zuweilen stürmisch gewesen zu sein. Erzählst du darüber was und auch darüber, wie unterschiedlich oder vergleichbar die traditionelle Vorstellung von Geschlechterrollen in Albanien bzw. Moldawien sind im Vergleich zu anderen muslimischen Gesellschaften? Weil man kennt einfach sehr wenig aus Albanien, Moldawien. Was waren dann deine Schlussfolgerungen von deiner Rolle als Migrantin in Deutschland für deine Strategien, auch um gegen Frauenfeindlichkeit aktiv zu werden? Und wie ist es möglich, dass du als Mitglied der CDU dann FEM in Deutschland gegründet hast? Gab es da keine Widersprüchlichkeiten? Wie sieht es mit FEM weltweit inzwischen aus und wie siehst du abschließend deine Wirksamkeit als FEM-Aktivistin gegen patriarchale Traditionen und Gewaltstrukturen? Auch die Frage, wirst du bedroht und von welchen Gruppen oder Personen? Wie gehst du mit der Bedrohung um? Und was sind auch deine aktuellen Strategien? Die gleiche Frage, die ich eigentlich hier schon gestellt habe. Und was willst du in deinem Buch erzählen, an dem du gerade schreibst und das im Frühjahr erscheinen wird?
Puh, ich versuche es jetzt einfach mal abzuarbeiten. Geschlechterrollen. Also ich fange mal ganz einfach in meiner Geschichte an, was vieles vielleicht erklärt, wieso ich doch ein bisschen anders sozialisiert bin vielleicht als viele andere. Ich kann nicht sagen, dass ich mich großartig als Kind schon mit den Geschlechterrollen wirklich auseinandergesetzt habe oder mich jemals mit dem Feminismus damals schon auseinandergesetzt habe, sondern ich habe es einfach gelebt. Ich habe von klein auf, da haben wir noch in Mazedonien, deswegen Moldawien weiß ich nicht ganz, ich bin in Mazedonien, ich bin als Albanerin in Mazedonien geboren, in Skopje und in einer islamischen, muslimischen Familie hineingeboren worden und ich konnte es damals schon nicht verstehen, wieso ich ganz anders behandelt werde als meine Cousins, wieso mich meine Mutter vom Prinzip her hasst, also sie hat mich ja schon gehasst als Mädchen, weil ich als Mädchen auf die Welt gekommen bin und dann auch noch als erstes Kind. Mein Vater war großartig. Ich habe einfach das Glück, dass ich einen großartigen, sehr liberalen und sehr feministischen Vater habe, der leider aber auch sehr sensibel und sehr schwach ist, so dass er sich allein schon, obwohl er diese Welt auch verurteilt und gehasst hat, weil er selber darunter gelitten hat unter diesen Werten, damals in Mazedonien eigentlich schon seine einzige Möglichkeit war, mich zu schützen, indem er ein bisschen außerhalb mit uns gezogen ist und dafür gesorgt hat. Also wir haben bei den Makedonen gewohnt, weil entweder lebt man bei den Makedonen als Makedone oder als Albaner bei den Albanern. Aber er hat eigentlich aktiv dafür gesorgt, dass wir bloß nicht zu nah bei den Albanern wohnen, in der islamischen Community halt sind, so dass er seine Freiheiten hat, also frei atmen kann und nicht ständig unter Druck ist und ich auch. Ich war die einzige Albanerin in einer mazedonischen Schule. Ich war damals schon die Ausländerin. Und wir sind 91, da war ich 7,5, nach Deutschland gezogen. Da war es gerade recht schwierig. Kosovo gerade war ja ganz stark im Umbruch. Da waren die Kämpfe. Skopje ist ja leider nur knapp eine Stunde davon entfernt. Und da entschieden meine Eltern, dass wir nach Deutschland ziehen. Und da hatte ich auch wieder Glück, genauso wie mein Vater auch wieder Glück hatte. Wir sind in einer kleinen Gemeinde mitten in Siegerland gelandet. Und da bin ich aufgewachsen. Ich bin in einer kleinen christlichen Gemeinde aufgewachsen, die mir draußen beigebracht hat, dass ich als Mädchen genauso viel wert bin wie die Jungs. Ich wurde herzlichst aufgenommen, ich wurde nie rassistisch behandelt, die Gemeinde hat uns ganz aufgenommen, ich konnte außerhalb der Familie recht frei leben. In der Familie konnte ich gar nicht so frei leben, dafür hat meine Mutter gesorgt, mein Vater eigentlich gar nicht. Der hat sich immer zurückgehalten, aber selbst da konnte er mich nicht schützen. Sein einziger Schutz war auch für ihn und auch wieder für mich, ist, dass er dafür gesorgt hat, dass meine Mutter einfach nicht zu viel Kontakt zu anderen Muslimen hat. Also das war so sein Schutz, weil er sich einfach nicht damit auseinandersetzen wollte. Er wollte dafür sorgen, dass ich diesen Werten, die ich sowieso schon unterliege, wegen meiner Mutter, die sie mir auferlegt, aber zumindest von der Community nicht so unter Druck gesetzt werde. Und er natürlich auch, weil er konnte mich nicht anders schützen. Und dann kam natürlich ein Junge auf die Welt, also mein Bruder, er wurde auch ganz anders behandelt. Ja, so setzte sich das fort, dass das immer schwieriger wurde, mit 18 dann in ein Frauenhaus, wie das in Jungfrauen waren, da wurde das ja ausführlich beschrieben. Ja, und irgendwann habe ich mir dann doch mein freies Leben aufgebaut. Und wir sind dann irgendwann, also mit meinem damaligen Partner, dann wieder nach Siegen gezogen. Auch in diese kleine Gemeinde, wo ich aufgewachsen bin. Und wir haben geheiratet. Ich bin in die CDU eingetreten. Und für mich war es eigentlich nicht so weit weg, in die CDU einzutreten. Weil alles, was mir Positives in meinem Leben widerfahren ist, diese Freiheiten, die Emanzipation, die ich erfahren konnte, die ich leben konnte, die mir gezeigt wurde, auch von den Frauen, von den christlichen Frauen dort, war von dieser Gemeinde und durch die christlichen Werte. Und das, was mir die christlichen Werte, das C im C in der CDU eigentlich bedeutet, ist Barmherzigkeit, Nächstenliebe und sich für Schwächere einsetzen. Und das ist etwas, was nichts Negatives sein kann. Und ja, ich bin dann in die CDU eingetreten, weil ich dieser großartigen Gemeinde eigentlich auch was zurückgeben wollte. Ich wollte mich einfach nur engagieren. Ja, ich war dann auch sehr aktiv, bis ich dann irgendwann, gerade als junge Frau, dann immer gemerkt habe, gut, man wird immer gerufen, wenn es ums Waffelnbacken geht, wenn es darum geht, andere Sachen zu machen, sich zu engagieren. Ich war ja auch dabei, man konnte auch immer großartig viel Geld sammeln und einen Hospize spenden und so, was unheimlich wichtig ist, gerade in so einem Gemeindeleben. Aber ich habe dann einfach diese kleinen Jungs, die dann in der Junge Union waren, die eigentlich nie was gemacht haben, auf die man sich nie verlassen konnte, gesehen, dass die immer gefördert wurden, gepusht wurden. Und ja, und ich bin jemand, ich kämpfe, 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 aber irgendwann habe ich die Nase voll. Dann versuche ich meine Energie woanders rein zu konzentrieren und mich dann anders auszudrücken. Und ja, und Fem kannte ich schon lange und dachte, oh, ich fand das beeindruckend. Und es war von mir nie die Idee, Fem zu gründen, weil eigentlich dachte ich damals, dass es diese Protestform hier schon geben müsste. Ich kannte nur die Ukraine, ich habe dann gesucht, ich habe mich auf die Suche begeben. Ich dachte, bei diesen starken feministischen deutschen Frauen, die immer sehr selbstbewusst und stark mit ihrem Körper umgehen, das wird ja wohl kein Problem sein. Hier geht es ja nicht nur um Nacktheit, sondern hier geht es um Stärke, die demonstriert wird. Und tja, irgendwann habe ich dann gemerkt, also weder diese Gruppierung gab es, noch gibt es viele Junge. Bei den Älteren ist das ganz anders, aber die jungen Frauen sind nicht so. Und das war etwas, dann dachte ich, gut, du kannst dich nicht darauf verlassen, dass andere irgendwas ändern. Das war immer schon mein Vorgehen. Ich konnte noch nie damit zurechtkommen oder erwarten, dass jemand für mich irgendwas besser macht. Genauso wie ich damals nicht hätte erwarten können, dass mich jemand aus meiner Misere, aus meinem schlechten Leben, aus meinem Zwang, aus meiner Unterdrückung rausholt. Sondern man kann sich nur selber befreien. Man kann sich natürlich nur selber befreien, wenn man weiß, es gibt Schutzmöglichkeiten und man hat vielleicht Hilfen und sowas. Aber wirklich befreien kann man sich nur selber. Gut, das habe ich dann getan, dachte, gut, ich mache das mal. Und dann habe ich das gemacht und dann war das sehr medienwirksam. Ich habe mich da reingearbeitet. Ich habe gemerkt, mit jeder Aktion, wie viel Diskussion man anstoßen kann. Und durch jede Diskussion, durch jedes Gespräch erreicht man irgendwie jemanden. Und dadurch, dass es ganz stark und ganz medienwirksam ist, erreicht man eine Gesellschaftsschicht, die sich noch nie mit diesen Problemen wirklich auseinandergesetzt hat, für die das ganz weit weg ist, für die das auf einmal neu ist. Man hat Medien, gerade auch natürlich, jetzt nenne ich die Bild-Zeitung, die natürlich fast jeder irgendwie liest. Und früher oder später kriegt man die in die Hand, egal in welcher Gesellschaftsschicht man lebt. Und je mehr Menschen man erreicht, desto mehr Menschen erreicht man, die sich auf irgendeine Art und Weise darüber Gedanken machen. Wie dann nachher das Ergebnis ausfällt, ob die das gut oder schlecht finden, darum ging es einfach gar nicht. Es geht einfach immer, oder es ging immer darum, dass man Menschen irgendwie erreicht und zum Denken bringt und ja, sie entwickeln sich dadurch weiter. Und irgendwann war es halt so, dass ich Anfang letzten Jahres dachte, gut, so kann es nicht weitergehen, weil zum Schluss war ich nur noch am Plan und ich habe die ganze Arbeit gemacht. Und die jungen Mädchen, die sich auch gerade von dieser Gruppierung angezogen gefühlt haben, waren zum Teil auch in einem komplett falschen Verständnis da. Sie haben wirklich gedacht, ja, wenn man Titten zeigt, da kommt die Presse auf jeden Fall. Und ja. Also es war dann zum Schluss dann wirklich so, viele wollten Covergirl scheinbar werden, Das habe ich auch nie ein Geheimnis drüber gemacht. Das habe ich immer wieder offen angesprochen. Und wenn man Aktionen plant und nachher kein vernünftiges Statement auf Papier bringt oder ein vernünftiges Interview führt, dann hat diese Aktion nichts gebracht. Und das fing damals an, als diese ungeplante Markus-Lanz-Aktion gelaufen ist, die einfach total schief gelaufen ist, die ich nicht geplant habe, die dann von diesem Mädchen kam und die haben das ganz einfach gemacht. Die haben da bei Markus Lanz gestanden, die haben geschrien. Der Lanz stand da und hat sie aktiv angesprochen und hat gesagt, was wollt ihr denn? Und das war das erste Mal im Fernsehen, das erste Mal in den ganzen Aktionen, dass man die Möglichkeit gehabt hätte, wirklich ein Statement als Frau zu setzen. Und das war ja die Aufgabe. Klar, erstmal Interesse wecken, aber wenn man die Möglichkeit hat, ein Mikrofon in die Hand zu kriegen und dann wirklich ein Statement zu setzen, dann muss man das nutzen. Und das haben die nicht getan, das haben die aber auch extra nicht getan, die haben einfach weitergeschrien. Dann wurden sie abgeführt, natürlich, weil die Sendung muss ja irgendwann weitergehen und wenn da nur jemand rumbrüllt, bringt uns das alle nicht weiter. Und dann liefen auf einmal zwei Kerle hinten her. Und dann hat Markus Lanz gesagt, so, was ist das? Er war ja selber erstaunt, weil wir haben ja mit Männern in der Öffentlichkeit nie zusammengearbeitet. Vor allem haben Männer nie für uns gesprochen. Wenn ich schon Brüste zeige, dann will ich auch selber sprechen. Ja, und diese zwei Männer, die standen da und haben unser Statement gesetzt, wieso diese Aktion lief. Das Bild, was dadurch dann immer wieder entstanden ist und was auch natürlich es wiedergespiegelt war ja, die Alten, die Frauen, die können Titten zeigen, aber die Kerle, die haben da Tieren, die können reden. Und das war so etwas, wo ich mich einfach nicht mehr verstanden gefühlt habe. Für mich war es nicht Action, für mich war es nicht Covergirl werden, für mich war es nicht Titten zeigen, sondern für mich, ich habe mich bewusst dafür entschieden, ich habe mich bewusst auch dafür entschieden, mit meiner wahren Identität vor und hinter dieser Organisation zu stehen und immer meine Meinung offen zu äußern und alle Konsequenzen in Kauf dafür zu nehmen. Da wären wir jetzt auch schon bei den Bedrohungen. Die Bedrohung kam vom ersten Moment an, gerade wenn man diese Probleme aus der islamischen Community halt gerade anspricht oder die negativen Religionseinhalte anspricht, dann kommen die Bedrohungen. Die Bedrohungen kommen natürlich auch aus der islamischen Welt, also von Muslimen, egal ob sie konservativ sind oder nicht. Viele wollen es einfach nicht verstehen, dann gibt es viele, die das verstehen. Dann gibt es komischerweise ganz viele Genderfeministinnen, junge Genderfeministinnen und ganz viele Linke, die einen auch beschimpfen, aber die sind weniger gefährlich. Also die beschimpfen einen einfach nur. Ja, also die machen Nazi, Rassistin, verhalte ich nicht so, halt dieser ganze Quatsch. Also man muss wirklich nur mal bei mir bei Facebook gucken, was da manchmal für Kommentare sind. Sowas kann man nicht ernst nehmen. Also ich bin immer dafür, konstruktiv auch Kritik anzunehmen und auch mit Menschen zu diskutieren, aber sobald die einen beschimpfen, kann man nicht drüber diskutieren. Also darüber kann ich mich auch selber nur lustig machen, da halte ich mich auch nicht lange drauf auf. Was meine persönliche Sicherheit angeht. Ich habe das Glück, dass ich privat kaum erkannt werde. Ich weiß nicht, ob viele einfach unsensibel sind und kein Feingefühl haben, um Menschen einfach auf der Straße zu erkennen. Ich lebe in Berlin, da hat man natürlich auch einen gewissen Schutz. Ich meide ganz viele Gegenden, wo man in Gefahr kommen könnte. Und aktuelle Strategien. Meine aktuellen Strategien, also seit 1,5 Jahren, drehe ich ganz viele Reportagen vor der Kamera. Ich arbeite ganz eng mit der Presse zusammen immer wieder. Ich mache immer wieder Projekte, mache viel Lobbyarbeit. Also ich bin auf ganz vielen Lobbyveranstaltungen. Ich bin fast täglich mit allen möglichen Politikern im Gespräch. Ich bin immer diejenige, die meckert. Wenn man mich schon auf Veranstaltungen sieht, oh Gott, da kommt die Ramadani wieder und quatscht uns wieder zu. Aber dafür bin ich da. Das ist meine Arbeit. Ich bin Lobbyistin für Menschenrechtsthemen. Und ja, das Buch habe ich jetzt fertig gemacht.
Ja? Spezifisch, um was für Themen geht es denn in der Lobbyarbeit?
Also bei der Lobbyarbeit geht es wirklich, also mein Kernthema ist natürlich Islam, Wert und Moral, weil ich ja ganz anders sprechen kann, auch selber aus Erfahrung sprechen kann. Aber in anderen Themen geht es natürlich auch Sexismus und alles andere. Also ich gucke schon, was momentan aktuell ist und vor allem, welche Politiker auf welcher Veranstaltung sind, die ich dann dementsprechend bearbeiten kann. Also so, das ist halt meine Arbeit. Und Ja, jetzt habe ich endlich das Buch fertig geschrieben. Das erscheint Anfang März. Zur Leipziger Buchmesse kommt es raus. Und da geht es natürlich um diese Problematik. Es ist ein Sachbuch. Es geht aber, es zeigt aber auch die Frauenrolle in dieser Welt auf. Und das ist etwas, was mir sehr wichtig ist, weil in dieser Welt werden die Frauen ausschließlich als Opfer gesehen und die Männer ausschließlich als Täter. Aber in dieser Welt sind alle Täter und alle Opfer. Und das ist ein ganz großes Problem. Ab einem gewissen Punkt hat jeder die Möglichkeit zu entscheiden, wie es weitergeht und wie ich meine Kinder erziehe, auch als Frau. Und ich will diese ganzen Frauen auch nicht als Opfer sehen. Sie haben, manche stecken wirklich in der Scheiße sozusagen. Man muss ihnen helfen. Aber wir können sie nicht von außen befreien. Wir können sie hier, dann bin ich jetzt noch nicht mal in den islamischen Ländern, sondern ich bin jetzt hier in Deutschland. Wir können sie von außen nicht befreien. Sie können sich nur selber befreien. Wir müssen ihnen die Handwerksmittel dafür geben, dass sie sich befreien können. Aber ohne eine eigene Befreiung und ohne eine Frauenbewegung, die ja mittlerweile in den islamischen Ländern ja schon stattfindet. Iran ist das beste Beispiel, wenn man sieht, wie die Frauen sich auflehnen, was da für Kampagnen laufen. Die Frauen rasieren sich die Haare ab, um zu protestieren, damit sie ohne Kopftuch auf die Straße gehen können. Und da findet eine Frauenbewegung statt. Wir können da nichts tun, wir können aber Solidarität üben und sagen, wir vergessen euch nicht. Wir stehen zu euch, aber die Frauen, die hier sind, die können wir schützen. Wir können die schützen, indem wir ihnen die Handwerksmittel geben. Und im Buch ist genau beschrieben, wie ich mir eine Integrationspolitik auf meinen Thesen aufbauend vorstelle und welche Handwerksmittel das genau sind, die diese Frauen, die hier hinkommen und die hier schon leben, benötigen, um sich auf Dauer zu befreien. Weil wenn sie sich befreit haben, haben sie gleichzeitig die nächsten Generationen mit emanzipiert und mit befreit.